Dann habe ich diesen Mann kennengelernt.
Sind ja Leute verschwunden. Das gibt es. Keiner weiß und keiner spricht darüber.
Und der hatte als einziger Zugang zu den sogenannten Geisterbahnhöfen und stillgelegten Gleisen. Und dann geht er zum Bahnhof Gesundbrunnen, der war ja geteilt, ein weißer Fleck auf der S-Bahn-Karte, weil zwei Gleise stillgelegt worden sind.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Wann ist der Koffer gefunden worden?
Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer.
Was sind wir denn nach unserem Tod? Werden wir alle auf so einen Koffer reduziert? Das war ja quasi in so einer Art Zeitkapsel.
Ich schenke Ihnen diesen Koffer mit der Bitte und Aufgabe, diese Geschichte zu erzählen und vielleicht diese Person wiederzufinden.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Folge 2. Berlinerinnen, zweiseitig.
Jetzt sitze ich also beim Anwalt mit dem verloren gegangenen Koffer von Günther S., der in den 80er Jahren in einem Geisterbahnhof gefunden wurde. Ich habe versprochen, dass ich den Besitzer wiederfinde. Blöd ist nur, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und jetzt hat meine Kollegin Marianne die Geschichte auch noch ans Radio verkauft. Ich weiß, die Person heißt Günther. Könnte ich jetzt, auch wenn ich den vollständigen Namen habe, könnte ich jetzt damit quasi an die Öffentlichkeit gehen, um diese Person zu suchen?
Die Nachfrage bei irgendeiner Meldeämtern oder auch eine interne Recherche bei Google, unproblematisch. Jetzt aber quasi einer Fahndung gleich nach Günther S. in die Öffentlichkeit zu gehen, ist natürlich wieder eine andere Komponente. Denn dort spielt dann auch wieder das Datenschutzrecht eine Rolle, weil natürlich die Gefahr drohen könnte, dass Günther S. das vielleicht gar nicht toll findet, dass er jetzt hier in der Öffentlichkeit genannt wird, Komma, aber. Es gibt in der Juristerei natürlich auch immer sehr viele Ausnahmen, denn hier kann eine sogenannte Abwägung stattfinden. Nämlich auf der einen Seite habe ich das Anonymisierungsinteresse der Person und auf der anderen Seite das Informationsinteresse der Öffentlichkeit beziehungsweise auch durchaus das Interesse, den Koffer zurückzugeben. Das sind also quasi die Argumente auf der anderen Seite.
Diese Geschichte verfolgt mich ja schon 10 Jahre fast. Also das ist ja fast so eine Schlucht, der auf mir sitzt.
Sie sind Journalistin und als Journalistin wissen Sie ja auch, dass Sie dort bestimmte Pflichten haben und eine ganz besondere Pflicht ist auch die journalistische Sorgfaltspflicht, die hier eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch nicht so, dass diese journalistische Sorgfaltspflicht Ihnen jetzt wie ein Damoklesschwert ein riesiges Joch überstülpt, sondern im Endeffekt fragt man da auch immer, was ist zumutbar, weil es ja auch gerade dem Interesse dient, die Person zu finden. Weil, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass vielleicht eine ganz andere Person, ein Freund, ein Bekannter, das Kind eines Freundes, die Person erkennt, sagt, womit, den kenne ich von früher.
Tim Hößmann ist Experte für Medienrecht. Nach einer Stunde weiß ich alles über den Unterschied zwischen einem Lichtbildwerk und einem Schnappschuss, über Verjährung, Erkennbarkeit und öffentliches Interesse.
Lichtbildwerk. Ein individuelles fotografisches Werk, das die eigene geistige Schöpfung des Urhebers darstellt und in dem seine Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Ein Lichtbildwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der Schutz erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.
Im Gegensatz dazu erlischt das Persönlichkeitsrecht mit dem Tod. Also sollten wir mit der Veröffentlichung von intimen und höchstpersönlichen Dingen wie Arztberichten lieber vorsichtig sein.
Also unterm Strich sind wir auf der sicheren Seite. Habe ich doch gleich gesagt, das ist alles halb so wild. Wir können sogar seinen kompletten Namen nennen. Das ist doch großartig. Dann lass uns doch ab sofort Günther Städing sagen.
Städing, Günther, Rudolf Friedrich. Geboren 25.09.1925 in Ducherow-Pommern. Meldeadressen? Hubertusstraße 5, Lepsiusstraße 20, Lichterfelde Ost, Havelufer 42, Lenitz, Oranienburg, Adlerweg 5.
Das waren alle Adressen, aber was machen wir jetzt, wenn da bei keiner mehr gemeldet ist?
Heute kam der Brief.
Melderegister, Auskunft, Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Zu Ihrer Anfrage kann mit Ihren Angaben Städing, Geburtsdatum 25.09.1925, keine Person im automatisiert geführten Melderegister als gemeldet oder gemeldet gewesen ermittelt werden. Wir wissen einfach noch zu wenig.
Lass uns das doch einfach Schritt für Schritt mal angehen.
Ja, schon, aber die ganzen Ausweise und die Stempel und der Interzonenpass und dieses ganze Zeug, ich kann das nicht, überhaupt nicht lesen. Wir brauchen irgendwen, der da dabei war oder der sich in der Zeit auskennt.
Du meinst sowas wie ein Dechiffrierer?
Ja, das ist gut, weil allein schaffen wir das auf keinen Fall. Mit Google auch nicht.
Wir haben jemanden gefunden, der uns über die damalige Zeit Auskunft geben kann. Helga Zentfeldens Wohnzimmer ist ganz schlicht eingerichtet. Wohnzimmerschrank, Tischchen mit Deckchen, zwei Sessel. Die Uhr auf dem Schrank ist das Letzte, was sie von ihrer Familie über den Krieg gerettet hat.
Also den Besitzer des Koffers, den wird es sicher nicht mehr geben, denn er muss älter sein als ich.
Also der ist 1925 geboren.
Ja, bitte, dann ist er noch sogar nur ein Jahr älter.
Kommt ihr aus Ost- oder West-Berlin?
West-Berlin. Und die arbeitete als junges Mädchen auf diesem riesen AEG-Gelände, da in der Nähe vom Bahnhof Gesundbrunnen.
Also genau da, wo unser Koffer jahrzehntelang in einem Geisterbahnhof herumgelegen hat.
Richtig.
Alles Trümmer. In dem Haus, in dem ich wohnte, war ein großer Trümmerberg. Da war dann das Dach abgedeckt und die Mauern teilweise auch. Vor allem waren Löcher drin, Granatlöcher und verletzt. Es hieß, Stadtmitte, das Zentrum ist zu 90% zerstört. Ab 1943 wurde gerade das Zentrum ganz besonders bearbeitet, nicht? Also diese denkwürdigen Nächte, 23. November 1943, haben den Innenstadtbereich schon zu einem großen Teil zerstört, aber erst mit Sprengbomben und dann mit Brandbomben. Und dazu kam dann schon ein Teil vom südlichen Weddingteil, das heißt also das, was so am Gesundbrunnen war, und da ist es bei mir dann durchgeknallt. Da habe ich dann zu heulen angefangen. Denn ich wusste ganz genau, da wo ich jetzt, wo das brennt, darunter steht mein Klavier. Und das war ein sehr schönes Instrument, ich habe es sehr geliebt. Und das war dann alles weg. Und auch alles, was wir nicht mehr rausholen konnten. Moment, ich muss mal durchatmen.
Bahnhof Gesundbrunnen.
Ja, das war einer der wichtigsten Umsteigebahnhöfe in Berlin. Da sind täglich Tausende von Menschen langgelaufen.
Aber das ist doch uferlos, da eine Verbindung zu Günther Steding zu finden.
Es muss irgendwas geben. Das ist doch kein Zufall, dass der Koffer da auf einem Bahnsteig in einem Kiosk liegen geblieben ist und dass ein Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn ihn gefunden hat.
Die Nord-Süd-Strecke ging darüber und dann traf sie auf den Berliner Ring. Ne? Die Ringbahn, die fuhr dann da.
Das heißt, das hatte dann auch ein richtiges Gebäude, weil heute sind ja die Gleise so eingebettet in moderne Architektur. Oben ist das Gesundbrunnencenter, da gab es einen richtigen Bahnhof.
Also hier war die Brunnenstraße und dann ging es darüber zur Bellermannstraße und da war da ein großes Kino, das hieß die Lichtburg. Und dazwischen war ein Bahnhofsvorplatz, das ist richtig. Die Fernbahn ging ja auch über den Gesundbrunnen.
Er war natürlich der Dreh- und Angelpunkt, um West-Berlin zu erreichen. Stichwort Hertha, Fußball, also vor 1961. aber auch einkaufen gehen, Verwandte, Bekannte und das Leben in West-Berlin genießen, sich sozusagen mit 20 Pfennigen Ostgeld in West-Berlin das andere Schaufenster anzuschauen. Es war also relativ unkompliziert. Wer also in den 50er Jahren in den Westen wollte, also weggehen wollte, nicht nur die Grüne Woche besuchen oder sowas, der fuhr eben, wenn er aus dem Umland kam, mit der Regionalbahn oder mit dem Fernzug bis Bernau oder Oranienburg.
Sag mal, wie lief eigentlich das Treffen mit Marianne Wachtmann?
Gut. Die hat mir übrigens erzählt, die fuhr öfter aus Ost-Berlin mit ihrem Mann zum Schwarzmarkt am Gesundbrunnen.
Und da waren dann so eine flachen Kioske und die hatten dann die schönen Sachen, die es bei uns also nicht gab. Schuhe, also erstmal ja, Schuhe und Kleidung und dann kamen die Petticoats auf. Ach, das war eine schöne Zeit. Dann hingen die überall diese bunten Sachen darum und dann wollte man auch sowas haben. Man hatte aber kein Geld gehabt und guckte immer schön. Und dann hat man umgetauscht, kannst du das erlauben, geht das oder geht das nicht mit dem Geld?
Amis, Bosco, Feuerstein, Schokolade.
Was kosten denn die Amis bei dir?
Hm? 6.
Dann gib mir mal 2.
Na, das waren Händler. Heute würde man sagen, fliegende Händler.
Was verdienst du am Tag?
Ach, gut, ganz drauf an. Manchmal 20, manchmal 10. Auch mehr. Das wird gut.
Verkaufst du noch anderes?
Nee.
Man muss sich das vorstellen, ähnlich eben wie heute bei einem Flohmarkt.
Du rauchst hier schon, sag mal. Wie alt bist du denn?
17.
Komm, fast wie 24.
Ja, allein mit dir macht, ne?
So. Andere Sprache hast du auch. Wo kommst du her?
Aus dem Osten.
Und?
Ja, wohl alles verloren.
Und jetzt?
Jetzt bin ich am besten und nur soll wieder irgendwas anfangen.
Was machst du für Geschäfte?
Ja, auch Zigaretten, Seife und so weiter. Was gerade so geht.
Lohnt sich's?
Ja, man lebt von.
Arbeit?
Auch, aber bringt nicht viel ein.
Ja, natürlich haben sich die Ost-Berliner bzw. Leute aus der DDR haben sich, wenn sie nicht Zeit hatten oder nur mal schnell etwas sich besorgen wollten. Ich meine, man konnte ja dann weiterfahren in Richtung Osten.
Das ist übrigens Dr. Burkhard Ziesler. Er hat sich explizit mit der Reichsbahn im besetzten Berlin beschäftigt.
Dann stieg man eben kurz aus und holte sich das, was man eben von Zigaretten über die Südfrucht bis zur Uhr, was ich erwähnt habe. Und natürlich ist das preiswerter gemacht worden, weil diese Händler war natürlich auf das Publikum ausgerichtet oder auf die Besucher, die aus dem Osten kamen.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke? Wer hat so viel Geld?
Man konnte frei hin und her gehen, aber man wurde teilweise auch kontrolliert. Das Geld war ja noch alles eins, also wir konnten drüben einkaufen gehen. Und hatten, wenn man noch Wertsachen hatte, hat man dann eingetauscht, weil, naja, wir hatten dann, meine Mutter hatte eine wunderbare goldene Taschenuhr und da haben wir dann wohl 3000 Reichsmark bekommen. Da bekam man dann schon einiges. Man konnte sich etwas Butter, etwas Brot kaufen, das war ja alles sehr teuer auf dem Schwarzmarkt.
Meine Damen und Herren, in den letzten Monaten wurde eine Zunahme der Tätigkeit von Spionen, Diversanten und Saboteuren festgestellt. Demzufolge fordert die Regierung am 26. Januar 1950 den Vorsitzenden der Zentralen Kommission für staatliche Kontrolle, den Chef der Hauptverwaltung Kriminalpolizei und den Chef der Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft zur informatorischen Berichterstattung über die Tätigkeit feindlicher Elemente auf dem Gebiete der Deutschen Demokratischen Republik auf.
Informatorische Berichterstattung über feindliche Elemente? Weißt du was? Vielleicht war unser Kofferbesitzer ja auch ein Spion oder ein Informant.
Oder ein feindliches Element.
Guten Tag.
Taschen, kann ich Ihnen helfen? Knacker sind heute im Angebot. Oder was zu lesen für unterwegs. Ach, Sie interessieren sich für die illustrierten Klassiker. Schrecken der Urwelt ist ganz neu, kostet nur 2 Mark, ein Doppelband. Oder wollen Sie lieber einen spannenden Krimi?
Ich nehme ein paar Knacker und ein Schnäpschen. Arbeiten Sie schon länger hier?
Schon über 3 Jahre. Also ich würde Ihnen den Steiniger empfehlen, für 70 Pfennig. Oder dann hätte ich vielleicht...
Ja, den nehme ich. Und Sie betreiben den Kiosk ganz allein?
Ja, sieht so aus, als könnte ich das nicht alleine schaffen.
Ich wollte nur sicher gehen.
Bei was?
Ich suche etwas Bestimmtes.
Da kann ich Ihnen weiterhelfen. An was hatten Sie denn gedacht? Besondere Interessen? Bisschen was Exotisches, Pin-Ups oder mehr? Ich hab da was Amerikanisches. Oder haben Sie eher Interesse am heißen Landleben?
Ich suche einen Koffer.
Ein Koffer?
Der Koffer, der Günther gehört.
Günther heißen viele.
Es ist wichtig.
Wer sind Sie denn? Kommen Sie von drüben? Ich meine, woher weiß ich denn, dass der Günther freiwillig mit Ihnen gesprochen hat?
Also haben Sie den Koffer?
Was denn für ein Koffer? Ich bin mir sicher, Sie verwechseln mich.
Geben Sie ihn mir jetzt sofort.
Da muss ich Sie leider enttäuschen, das führen wir nicht. Na, Kleiner, was kann ich für dich tun?
Ich hätte gern Bonbons bitte für 10 Cent. Können Sie mir von der Sorte geben, wo man am meisten dafür kriegt?
Ja, klar.
Dankeschön.
Aber nicht alle auf immer, sonst platzte.
Das sagt meine Mama auch immer. Stimmt aber nicht.
Wo sie recht hat, hat sie recht.
Wiedersehen.
Wir hören noch voneinander.
Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Schönen Tag noch.
Ja, ja.
Aber da sind wir gesund. Und dann konnten wir für 25 Pfennig West ja mal ins Kino gehen. Und da sind wir auch öfter ins Kino gegangen, ja. Waren dann auch so ein paar Filme, die war für uns also unmöglich, weil wir mussten ja im Osten immer auch ins Kino gehen. Aber dann mussten wir hier die russischen Filme, Oktoberrevolution, also nur solche Sachen hier, die heroischen Rote Armee. Und man konnte es nicht mehr sehen, aber man musste, man wurde gezwungen dazu. Oh.
Man wurde also auch vom Zoll kontrolliert, wenn man in den Zügen saß oder auf den Bahnhöfen ankam, dann guckten sie nach, was man in den Rucksäcken hatte und so weiter.
Von einer gewissen Zeit lang konnten sie auch mit ihrem zukünftigen Mann dann auch zu Gesundbrunnen fahren, ja. Und irgendwann war aber Schluss.
Ja, dann war irgendwann Schluss. Ja, einen Tag vorher. Und da war es schon diese Unruhe, war also schon. Und die Mauer, die Grenze wird geschlossen und dann kann man nicht mehr zurück. Und so, und dann sind wir also schnell wieder zurück. Und dann waren meine eigenen Kollegen, die haben dann standen also für eine Kampfgruppe an der Mauer und waren dann toll drauf, dass sie dann so die Mauer die geschützt haben, unseren antifaschistischen Schutz, weil wir wollen die noch ausgezeichnet. Und so, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, so weit. Unmöglich, aber dann hat man Kollegen, man musste ja schon vorsichtig sein, mit dem durfte man ja über sowas nicht zu reden. Man musste das ertragen und das war der Krieg und den hatten wir verschuldet, den hat man uns ja nur ständig erzählt. Und dann müssen wir das eben ertragen und dann müssen wir eben so leben und müssen fleißig sein, wie wir eben immer fleißig waren. Und muss sich jeder eben Mühe geben und so war das eben, ja. Und wir wussten eben, im Westen ist es besser, aber für mich unerreichbar.
Die Alliierten konnten sich nicht auf eine gemeinsame Politik für Deutschland einigen. Die Sowjets waren auf Reparationszahlungen aus. Die USA setzten auf den Marshallplan mit dem Ziel, Deutschland zu stärken. Im Gegenzug etablierten die Sowjets auf ihrem Gebiet eine Zentralverwaltung. Die Währungsreform machte 1948 die befürchtete Teilung Deutschlands zur Gewissheit.
Das erste Gesetz zur Neuordnung des deutschen Geldwesens ist von den Militärregierungen Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Frankreichs verkündet worden und tritt am 20. Juni in Kraft. Die bisher gültige deutsche Währung wird durch dieses Gesetz aus dem Verkehr gezogen. Das neue Geld heißt die Deutsche Mark. Jede deutsche Mark hat 100 deutsche Pfennig. Das alte Geld, die Reichsmark, die Rentenmark und die alliierte Militärmark, ist vom 21. Juni ab ungültig. Ungültig.
Die Sowjets antworteten mit der Berlin-Blockade als sogenannte erste Schlacht des Kalten Krieges.
Berlin-Blockade. Blockade Westberlins durch die Sowjetunion vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949. In diesem Zeitraum konnten die Westalliierten die Stadt nicht mehr über die Land- und Wasserverbindungen versorgen und richteten daher eine Luftbrücke mit Versorgungsflugzeugen ein.
Elf Monate lang, wenn Günther Steding zu der Zeit noch in Berlin war, sind die Rosinenbomber auch über seinen Kopf gedonnert.
Jugend, erwacht, erhebe dich jetzt, die grausame Zeit hat ein Ende. Und die Sonne schickt wieder die Strahlen hernieder vom blauen Himmel gezählt. Die Lerche schickt frohe Lieder ins Tal, das Bächlein ermuntert uns an. Und der Bauer bestellt wieder Acker und Feld, bald blüht es all überall. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf.
Bundesverwaltungsamt. Ah ja, Außenstelle Gießen.
Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Gießen, Ursulum 20. 35396 Gießen. Betreff: Durchführung des Aufnahmegesetzes AUFNG, hier Auskunftsersuchen Günther Steding, geboren 25.09.1925.
Sehr geehrte Frau Veit.
Sehr geehrte Frau Veit. Hier werden zentral alle Aufnahmeakten von ehemaligen DDR-Übersiedlern aufbewahrt, die bei einer der damaligen Bundesaufnahmestellen, Berlin, Gießen und Uelzen, die Aufnahme gemäß Aufnahmegesetz vom 22.08.1950 beantragten. Da es sich bei den Aufnahmeakten ausschließlich um Personenakten handelt, ist es aus Gründen des Datenschutzes grundsätzlich nicht erlaubt, personenbezogene Daten ohne Einverständnis der Betroffenen, im Todesfalle der Nachkommen, an Dritte weiterzugeben. Diese Informationen dürfen nur an Behörden und Gerichte im Wege der Amtshilfe weitergegeben werden.
Aufbewahrt, bla bla bla. Ich bedauere daher, dass ich Ihnen nicht behilflich sein kann. Mist. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Sauer. Na toll. Marianne?
Ja?
Die geben uns keine Auskunft. Das gibt's doch nicht.
Wieso denn nicht?
Weil wir keine Familienangehörigen sind.
Oh, das kann doch nicht wahr sein.
Shit, ne?
Ja, was machen wir denn jetzt?
Ich träum schon von flüchtenden Menschen auf dem Bahnsteig und diesem ganzen Stasi-Kram.
Ich auch. Außerdem kommt mir das alles wie so ein unüberwindlicher Berg vor. Irgendwie ist das doch total unwahrscheinlich, dass wir nach so langer Zeit noch jemanden finden.
Wer weiß.
Wir müssen uns irgendwie professionelle Hilfe holen.
Sag mal, gibt's da nicht so einen Suchdienst vom Deutschen Roten Kreuz?
Ja, aber sind die für sowas überhaupt zuständig?
Hör mal, die haben nach dem Krieg ganz viele Menschen zusammengeführt, wiedergefunden.
Vielleicht helfen die uns.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Eine Serie von und mit Frederik Veit und Marianne Wendt. Musik Martin Betzola, Regie Robert Schön. Südwestrundfunk 2019.
Also vor allem dürfen Sie nicht vergessen, das, was in den Geschichtsbüchern steht. Da steht das drin, was die drei da oben machen. Meinetwegen Frau Merkel und Herr sowieso oder Herr Kohl und noch ein paar Leute. Aber das, was die Bevölkerung macht, diese Geschichte von unten, da kümmert sich keiner, hat sich Jahrhunderte keiner drum gekümmert.
Wenn der Rundfunk heute einen solchen Bericht veröffentlicht, so geschieht dies ausschließlich zum Zwecke der politischen Information, die durch die geschichtliche Entwicklung zu einer der Hauptaufgaben der freien Publizistik unserer Tage geworden ist. Das Urteil über die moralischen und charakterlichen Qualifikationen des Berichtenden möge sich jeder Hörer selbst bilden.